erkennt man den Willen Gottes? Wie erkennst du in deinem Leben, ob du gerade nach dem Willen Gottes lebst, ob du gerade den Weg gehst, den Gott für dich vorgesehen hat? Nun, spätestens wenn etwas nicht klappt, könnte man ja meinen, das war wohl der Holzweg. Da hat man sich getäuscht. Ja, ich weiß, die ganze Frage nach dem, was jetzt nun Gottes Wille für mein, für unser Leben ist, die ist nicht leicht. Und es wird da wohl auch kein Patentrezept geben, weil die Antwortmöglichkeiten so unterschiedlich sind. Aber eines, das scheint doch so etwas wie der kleinste gemeinsame Nenner zu sein, nämlich dass, wenn etwas nicht klappt, dass wenn die Türen einfach wie verschlossen sind, dass es, wenn es einfach nicht sein soll, dass es dann doch irgendwie nicht so ganz der Wille Gottes ist. Oder? Nun, bei Paulus war es zumindest anders. Aber ich zeige euch das mal auf der Karte. Also, das ist etwas verwirrend, deswegen die Karte, und wir sind hier im Mittelmeerraum. Und das zeigt hier so ein bisschen die damaligen Gebiete, die römischen Gebiete. Und nur damit ihr euch etwas, eine Vorstellung von den Entfernungen macht. Also schaut mal her, seht ihr das? Das ist die Insel Zypern. Und von dem obersten Eck bis nach Antiochia, diese Entfernung, das sind so 100, 120 Kilometer. Ja, also dieses kleine Stückle, da kann man sich so ein bisschen vorstellen, was die anderen Entfernungen sein können. Und diese 100, 120 Kilometer, würde man die auf dem Landweg gehen, dann wären das damals etwa so 2 bis 3 Tage Fußmarsch gewesen. Denn das war so das Pensum, womit man gerechnet hat. Pro Person 40 Kilometer zu Fuß an einem Tag. Das ist mal eine stramme Kiste, ne? So sind sie damals gelaufen. Und eben dort, in Antiochia, da ist aktuell Paulus. Das ist sozusagen seine Homebase, seine Heimat, sein Startpunkt. Startpunkt, weil Paulus verspürt den Drang, wieder loszuziehen. Er war ja schon mal unterwegs, der hat da nördlich in der Gegend von Taurus das schon mal bereist und hat dort neue Gemeinden gegründet. Aber sein Tatendrang ist noch nicht so ganz ausgeschöpft. Irgendwie hat er so das Gefühl in sich, dass das ist noch nicht alles gewesen. Da hat Gott noch was mit ihm vor. Da muss noch was kommen. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du das Gefühl auch. Irgendwie so das Gefühl, noch irgendwas machen zu müssen, dass das noch nicht alles ist. Da geht es vielleicht weniger um eine Missionsreise. Das wäre jetzt wohl eher ungewöhnlich für unser Eins heute. Aber das gibt es ja auch im Kleineren. So das Gefühl, dass Gott einen so in eine Richtung stupst. Vielleicht sollte ich diese Fortbildung doch noch machen. Irgendwie stolper ich jetzt schon zum zweiten Mal darüber und die beschäftigt mich so. Vielleicht diese Stellenausschreibung, die ist wirklich interessant. Vielleicht sollte ich das mal ausprobieren. Oder auch im Zwischenmenschlichen. Dieses Gefühl, manchmal mit Personen reden zu müssen, man sollte mit der reden, da steht noch irgendwas quer, aber man weiß es nicht, das ist so unausgesprochen, dieses Gefühl, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das, es ist so unfassbar, dass man meint, da wäre doch was, und doch ist es da, ein leises Gefühl, auch wenn manchmal drumherum einiges dagegen spricht, auch wenn man selbst unsicher ist. Nun, vielleicht war Paulus auch unsicher, vielleicht ist er diesen Weg auch zögernd gegangen. Wir hören davon aber nichts. Wir hören nur, dass er aufbricht und loszieht zu einer neuen Missionsreise, wobei die Entfernungen, die sie damals zurückgelegt haben, die haben sehr viel Zeit zum Grübeln und Nachdenken gelassen. Aber sie ziehen los, den ersten Schritt, den zweiten Schritt, den dritten Schritt und kommen bis nach Derbe und Lystra. Die nächsten Punkte, das sind die Städte, bei denen Paulus schon bei der letzten Missionsreise war. Er sucht seine alten Gemeinden auf und stärkt sich dort, denn der Weg, der trägt ihn noch weiter. Paulus will in den Westen. an die große Küste, da wo die großen Städte sind, aber er kommt nicht weit. Denn in Apostelgeschichte 16, Vers 6 wird das in einem sehr kurzen Vers abgehandelt, wo dann doch so viel mehr drin steckt. Sie zogen aber durch Phrygien und das Land Galatien, da ihnen vom Heiligen Geist verwehrt wurde, das Wort zu tragen in die Provinz von Asia. Das geht noch weiter. Als sie aber bis nach Mysien gekommen waren, versuchten sie, nach Bithynien zu reisen, doch der Geist Jesu ließ es ihnen nicht zu. Da zogen sie durch Mysien und kamen hinab bis nach Troas. Lasst uns das mal auf der Karte anschauen, was da passiert ist. Zuerst will Paulus in die Gegend nach Asia. Da heißt es aber, nein, das darfst du nicht, da sollst du nicht hin, stopp. Also gut, denkt sich Paulus, dann gehen wir halt nach oben Bithynien. Auch da heißt es, nein, hier darfst du auch nicht hin, stopp. Und so zieht Paulus bis nach Troas, in die Stadt hier oben in dem Zipfel. Und wenn man sich das mal vorstellt, was das für Entfernungen sind, was das für Strecken sind, das sind mehrere hundert Kilometer. Bei einem Tagesradius von 40 Kilometern, da hat Paulus dieser Umweg bestimmt mehr wie einen Monat gekostet. Einen Monat lang, voller Zweifel, die ganze Zeit das Gefühl, hier darf ich nicht hin, wo soll ich hin? Nicht wissen, ob man auf dem richtigen Weg ist, jeder Schritt, den man geht, zweifelnd und unsicher. Und eigentlich ist man doch für Gott unterwegs, oder? Irgendwie hat Gott Paulus doch geschickt. Er hat ihn doch auf diese Missionsreise losgeschickt, ihn berufen, und Paulus ist doch nicht gerade ein Neuling. Also wenn jemand den Willen Gottes erkennt und hören könnte, dann doch Paulus, könnte man meinen. Aber so ist es nicht. Paulus rennt gegen eine verschlossene Tür nach der anderen. Und das ist hier ja das Bezeichnende. Es ist nicht Gott, der sagt, du, Paulus, geh mal lieber nicht hierhin, geh mal dahin, da kann ich dich besser gebrauchen. Oder mein Weg für dich, der geht eigentlich da lang. Nein, Gott sagt, stopp, hier geht's nicht weiter. Punkt aus, guck selber, wo du bleibst. Wie oft sind wir in unserem Leben schon gegen verschlossene Türen gerannt? Man hatte das Gefühl, sich beim Partner entschuldigen zu müssen, weil da irgendwie noch was quer lag. Und dann geht man hin und macht das und hatte die Hoffnung, damit den Konflikt irgendwie zu lösen. Und was passiert? Es wird noch schlimmer. Es eskaliert noch mehr. Man rennt wie gegen eine verschlossene Tür. Man hat das Gefühl, und man hatte das Gefühl, man sollte mal was Neues ausprobieren. Sich vielleicht öffnen, Neues wagen, neue Schritte gehen. Und was kommt dann? Der absolute Tiefschlag. Eine verschlossene Tür. Manchmal passiert genau das. Wir, vorsichtig tastend, vielleicht auch nach dem Willen Gottes suchend, vielleicht sogar manchmal in der Überzeugung, dass Gott will, dass wir genau diesen Weg gehen, rennen gegen verschlossene Türen. Genauso wie Paulus hier, wir bekommen einen Dämpfer, eins obendrauf. Aber wie es besser gegangen wäre, was denn der richtige Weg hier gewesen wäre, das merken wir nicht, weil wir sind genauso schlau oder nicht schlau wie zuvor. Paulus hätte hier in der Situation, und das hätte ihm sicher niemand übel genommen, einfach seiner eigenen Nase folgen können. Gott, wenn du mir schon nicht sagst, wo ich lang gehen soll, dann gehe ich halt meiner eigenen Nase nach. Dann mache ich mein Ding. Wäre das nicht menschlich? Mir wäre das sehr sympathisch, ganz ehrlich. Aber Paulus beweist hier, dass er trotz verschlossener Türen immer noch die Hoffnung hat darauf, dass Gott redet und dass er immer noch nach dem Willen Gottes fragt. Oder zumindest dafür offen ist. Denn angekommen in Troas hatte eines Nachts einen Traum. Und Paulus sah eine Erscheinung bei Nacht. Ein Mann aus Makedonien stand da und bat ihn, komm herüber nach Makedonien und hilf uns. Als er aber die Erscheinung gesehen hatte, da suchten wir, sogleich nach Makedonien zu reisen, gewiss, dass Gott uns dahin berufen hatte, ihnen das Evangelium zu predigen. Vielleicht schlecht geträumt, vielleicht komisch aufgewacht. Wir kennen das doch von uns selbst. Träume sind selten eindeutig und oft diffus wie im Nebel. Aber irgendwie scheint der Traum von Paulus anders zu sein hier. Irgendwie scheint er sich davon abzuheben oder zumindest erkennt Paulus hier deutlich, dass Gott hier hineinwirkt. In der Gestalt eines Mannes aus Makedonien wird er gerufen. Er soll kommen. Und Paulus lässt sofort alles stehen und liegen, als hätte er nur auf diesen Startschuss gewartet und sucht sich mit seinen Gefährten das erstbeste Schiff und zieht weiter. Und auf der Karte sehen wir, er verlässt damit den asiatischen Kontinent und geht rüber ins heutige Griechenland auf den europäischen Kontinent. Und dort sucht er, und das war so ein bisschen die Masche von Paulus, das hat er irgendwie überall gemacht, dort sucht er zuerst die Juden auf. Ich weiß nicht, vielleicht hatte er da mehr Anknüpfungspunkte oder dachte, dass sie sich auf den christlichen Glauben am besten einlassen können. So hat er es immer gemacht. So auch in Philippi, in der ersten größeren Stadt dort auf dem Festland. Und da gab es keine Synagoge, also kein jüdisches Gotteshaus. Deswegen ging er ans Flussufer. Der jüdische Glaube, der hat sehr viel mit Reinigungsritualen zu tun. Da muss man sich oft und viel waschen. Und deswegen ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass er Juden am Fluss trifft. Und so war es auch dort. Er hatte den richtigen Riecher. Er kommt an den Fluss und trifft dort Frauen, welche dem jüdischen Glauben anhängen und beten. Und Paulus, ein Missionar, wie er im Buche steht, was macht er? Er predigt. So gehört sich's doch, oder? Er erzählt, dass Jesus der Messias ist und den Glauben zur Vollendung führt und er trifft auf offene Ohren. Offene Herzen, Frauen bekehren sich und Lydia, die erste Person, welche sich zur Taufe durchringt, ist eine Frau. Was für ein Erfolg für Paulus, oder? Könnte man meinen, aber erinnert ihr euch noch an den Traum? Wer hat da gerufen? Ein Mann hat gerufen und Paulus geht zu Frauen. Also ich will jetzt nicht das Männer- und Frauenbild von Paulus ankreiden, aber hat er sich etwas verhört? Oder ist da irgendwie was? Hat er sich getäuscht? Das passt doch auch nicht so ganz. Wenn wir nun versuchen, die Geschichte ins Heute zu ziehen und uns zu fragen, was können wir heute davon mitnehmen? Was kann ich morgen, wenn ich in meinem Lebensalltag stehe, davon umsetzen? Dann möchte ich vielleicht zwei Punkte herausgreifen. Ein erstes: Schritte wagen. Paulus hat Schritte gewagt. Er ist nicht auf seiner Couch in Antiochia sitzen geblieben. Er hat nicht andere geschickt und er hat auch nicht auf den idealen Moment gewartet. Dann, wann alles passt, nein, er hatte ein Gefühl, das machen zu müssen und er hat es gemacht. Er ist losgegangen, er hat sich auf den Weg Gottes begeben. Auch wenn wir heute und auch wir heute müssen Schritte wagen, um auf einem Weg zu gehen. Ohne Schritte kann kein Weg begangen werden, egal welcher. Ich weiß nicht, welche Schritte in deinem Leben gerade anstehen. Ob es Schritte sind, die zu einer Lebensveränderung führen. Vielleicht Schritte neu auf Menschen wieder zu. Vielleicht auch Schritte der Versöhnung. Oder Schritte eines neuen Handelns, mal was Neues auszuprobieren. Es ist egal was. Solange du nicht losläufst, wirst du nie wissen, ob es richtig ist. Glauben heißt unterwegs sein. Glauben heißt Schritte wagen. Deswegen frage ich dich, wohin bewegt dich dein Herz? Was ist dein nächster Schritt? Ein zweites: Offen sein für Gottes Reden und Wirken. Paulus hat sich bei seiner Reise leiten lassen. Er ist vor verschlossene Türen gekommen, wo es nicht mehr weiterging. Er hat Phasen gehabt der Frustration, der Stagnation, wo nichts mehr weiterging. Aber auch Momente, wo er meinte, Gott zu hören, in einem Traum, auch wenn wir im Nachhinein merken, so ganz sauber hat er den Traum nicht erfasst. Irgendwo ist der Wurm drin, aber egal. Das Bewundernswerte dabei ist doch, dass Paulus dafür offen war, dass er das gemerkt hat, gespürt hat. Paulus war sensibel für das Reden Gottes und das hat ihn erkennen lassen, wo es nicht mehr weitergeht und wo es weitergeht. Seinen anfänglichen Plan, wie er Kleinasien missionieren will, den musste er sehr schnell aufgeben. Und er hat sich von Gott leiten lassen und von seinem Wirken. Und ich nehme da für mich heraus, dass es vielleicht gar nicht mal den einen richtigen Weg gibt, den Gott für mich, für uns vorhergesehen hat, sondern vielmehr, dass es wichtiger ist, dass wir auf jedem Weg, auf dem wir gehen, immer mit offenen Augen und offenen Ohren gehen. Dass wir sehen, wenn Gott uns Umleitungen in den Weg legt, dass wir hören, wenn er redet. Und dann werden verschlossene Türen nicht zur Frustration und nicht zum Tiefpunkt, sondern dann sind auch verschlossene Türen Gottes liebevoller Hinweis, dass es auf einem anderen Weg weitergeht. Denn mit Gott sind unsere Lebenswege selten gerade und auch nicht immer planbar. Aber wenn wir Schritte wagen und uns immer wieder leiten lassen in unseren großen und kleinen Entscheidungen, in unserem Leben und Alltag, dann kann unser Weg zum Weg Gottes werden. Das ist meine Hoffnung und dabei helfe uns Gott der Allmächtige. Amen.